Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und es passt ja heute eigentlich alles, ne? Du kommst aus deinem Bett raus, schaust nach draußen und siehst eine Puderschicht am ersten Advent. Dann kommst du hier ins Gemeindehaus und du stellst fest, alles ist so toll dekoriert und so schön hergerichtet. Und das eine hat Gott gemacht, das andere haben Menschen gemacht, die ja das vorbereitet haben. Herzlichen Dank für alle, die sich hier investiert haben. Man konnte schon während der Woche hier sehen, Leitern standen hier, Kabel wurden verlegt, alles Mögliche. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Danke, dass ihr mit so viel Leidenschaft und Herz uns das Foyer und den Gottesdienstraum und auch einige andere Stellen so schön dekoriert habt. Ich möchte in eine Abschlussbetrachtung ein bisschen hineingehen in unser Jahresthema. Unser Jahresthema lautet ja das Dream Team. Ja, wir haben ein Dream Team identifiziert und haben gesagt, das eine ist die Kraft Gottes, die so mächtig in uns wirkt, und das andere, das ist das, was ich geben kann, mein Bestes. Gottes Kraft ist der übernatürliche Teil. Das ist das, was unsere Möglichkeiten bei weitem übersteigt. Das, was wir auf keinen Fall tun können. Aber Gott möchte dich und mich mit einbeziehen. Er möchte, dass wir teilhaben an seiner Kraft, an seiner Größe, an seiner Güte, an seiner Gnade. Und deshalb hat er uns zu Partnern gemacht. Wir dürfen als Partner mit ihm in seinen Weinberg, sagt die Bibel, also in seine Arbeit hineingehen, in die Dinge hineingehen, die die Sache Gottes betreffen. Und Gott hat uns dann nicht zu Arbeitssklaven gemacht, die er unter Druck setzt und sagt, und jetzt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr, sondern wirklich zu Teilhabern seiner Gnade und seiner Güte. Gott macht uns niemals zu Arbeitssklaven. Zu Arbeitssklaven macht uns Religion. Religion sagt dir nämlich, du bist noch nicht gut genug. Noch ein Schüppchen drauf, noch ein bisschen mehr. Aber darum geht es überhaupt nicht bei diesem Jahresthema, sondern es geht um das Team, dass wir das Beste geben. Und Gott gibt seine große, große Kraft. Das Beste ist meine Herzenshaltung. Das hat etwas mit meiner Haltung zu tun. Das ist nicht mein Maximum. Das bedeutet nicht, dass du von morgens bis abends beten musst, dass du von morgens bis abends nur noch Gutes tun musst, nur noch Bibel lesen und in 5 Gottesdienste am Sonntag gehen, damit du auch ja alles richtig gemacht hast, sondern es geht um unser Optimum. Es geht um unser Bestes, und das Beste ist immer ein Teil von mir. Das Beste kann nur ich geben. Und das ist ja nicht so einfach. Ich möchte mit uns eine kleine Betrachtung machen in das Beste im Hinblick auf unsere Zeit. Und am Ende ist immer wieder die Aussage da, ich habe doch keine Zeit. Und das stimmt ja oft. Oft ist unser Zeitplan so eng, meine Zeit ist so begrenzt und meine Wünsche, meine Vorhaben sind so wunderbar, dass ich sage, ich kann gar nicht das Beste mit meiner Zeit immer machen. Ich bin ja so fremdbestimmt. Wir können nicht immer das Maximum geben, was wir gerne geben möchten. Manchmal muss das Optimum einfach reichen. Ich habe mir so richtig viel vorgenommen für diesen Sonntag und habe gesagt, den werde ich so richtig schön und ausgiebig vorbereiten, weil das so der Abschluss ist von dieser Serie. Ich habe tolle Dinge bereit gehabt, und dann steht unser Keller unter Wasser und wir müssen, ich weiß nicht, die ganze Nacht am Freitag und den Samstag und ich weiß nicht was. Und am Ende sitze ich da und sage, oh Gott, jetzt habe ich gar nicht mehr die Zeit, das Maximum, was ich wollte, ich kann nur noch ein Stück davon geben. Aber das möchte ich geben von ganzem Herzen. Unser Bestes ist nicht abhängig von unseren Umständen, sondern von unserer Herzenshaltung. Und das ist nicht der erste Vorfall in unserem Haus. Im Sommer hatten wir schon einen Handwerker, der unsere Heizung ein wenig geöffnet hat. Und da lief es durchs ganze Haus und da waren Dinge zu machen. Meine Frau hat sich die Bänder abgerissen, kann auch nicht mehr ihr Maximum geben, sondern wir können immer nur in dem Rahmen, in dem wir gerade sind, das Beste geben. Da gibt es Beschränkungen, da gibt es Dinge, die es verhindern, so zu sein, wie wir vielleicht gerne wären. Aber Gott schaut auf das, was wir geben können, auf das, was möglich ist, auf das, was wir geben können. Und so ist es doch auch mit unserer Zeit. Ich glaube, dass unverhofft sehr oft kommt und dass wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns nicht gefallen und die uns immer wieder einen Strich durch unsere Zeitrechnung machen. Und am Ende sagen wir immer, ja, wenn ich Menschen frage zu ihrer Zeit, ich habe doch so wenig davon. Und George Orwell meint dazu, oh, die Zeit vergeht nicht schneller als früher. Wir laufen eiliger an ihr vorbei. Die Zeit geht immer gleich schnell. Aber je älter du wirst, umso mehr habe ich das Empfinden, es geht immer schneller, es geht immer schneller. Als Kind langweilst du dich oft und sagst, oh, was soll ich tun? Und als Erwachsener denkst du, wo ist die Zeit geblieben? Aber sie läuft nicht schneller als früher. Unsere Tage haben immer noch 24 Stunden. Unser Jahr hat immer noch 365 Tage, wenn es kein Schaltjahr ist. Und der Februar hat meistens 28 Tage. Also das ändert sich nicht. Das mit der Zeit ist so eine Sache, die kann ja oft nicht lang genug sein. Aber wie ist es, wenn wir einschlafen? Ich schlafe abends so schlecht ein, sagt jemand. Kenne ich. Ich zähle dann immer bis 3. Und das hilft? Nee, manchmal auch bis 3:30. In der Nacht will die Zeit oft nicht verrinnen, aber am Tag geht sie viel zu schnell. Und wir stellen uns so gerne an der Schlange, da wo es schnell geht. Hier anstellen, wer keine Zeit hat. Und ich möchte mal hinein in die Bibel blicken und einmal betrachten, was sagt denn die Bibel, was sagt denn Gott zu Zeit? Wie können wir das Beste aus unserer Zeit machen? Das Beste mit unserer Zeit machen? Ich finde es wichtig, dass wir Predigten haben, die nicht nur für den Sonntag sind, sondern die uns helfen, am Montag, Dienstag, Mittwoch bis weit über den nächsten Sonntag hinaus eine praktische Anwendung zu haben, eine Hilfestellung zu bekommen, was Gott für uns vorgesehen hat und wie dir und mir das in unserem Alltag hilft. Und die Bibel ist voll mit guten Weisheiten, auch zum Umgang mit unserer Zeit. Die Bibel ist generell ein Buch voller Weisheit und voller Kraft und sie enthält auch sehr viel zum Thema Zeit. Und wenn wir danach leben, wird unser Leben gelingen. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier oder du schaust aus dem Internet zu und sagst, also mit diesem Gott und mit dieser Bibel, da habe ich bisher nicht so viel zu tun gehabt. Vielleicht ist das heute der Moment, wo du sagst, hey, das klingt gar nicht so schlecht. Da möchte ich doch mal mitmachen und du wirst merken, dein Leben wird sich verändern, weil Gottes Ratschläge, Gottes Pläne immer gut sind. Wir sehen schon am Anfang, wie Gott mit Zeit umgeht. Auf den ersten Seiten der Bibel beginnt es schon, dass wir erkennen und lernen können, wie Gott seine Zeit einteilt. Ich lese uns 2 Verse auf. Einmal aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten Kapitel und dann aus dem zweiten Kapitel. In Vers 31, 1. Mose 1, 31 heißt es, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, Der sechste Tag war vergangen. Dann ein Kapitel weiter, die Verse 2 und 3. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und er ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Ich dachte, hey, da steckt eine ganze Menge drin über den Umgang mit Zeit, wie Gott mit Zeit umgeht. Das Erste, was deutlich wird in der Schöpfung, dieser großen Schöpfungsgeschichte, dass Gott eine Sache nach der anderen macht. Er konzentriert sich jeden Tag auf etwas Besonderes. Und er schließt nach einer gewissen Periode seine Arbeit ab. Jeder Tag war anders. Gott lebt nicht in einer Monotonie, indem er sagt, so, ich mache jetzt jeden Tag das Gleiche. Ich schaffe jeden Tag immer denselben Vogel, immer einen mehr, über 40 Jahre, 50 Jahre. Sondern Gott hat viele Vögel geschaffen, viele Fische, viele Pflanzen. Und er hat einen Mann und eine Frau geschaffen, die Schöpfung oder die Krone der Schöpfung. Und Gott genießt jeden Moment und er schaut sich am Ende sein Werk an und sagt, es ist sehr gut. Gott genießt den Tag, er freut sich über diesen Schöpfungstag. Und deshalb sagt uns die Bibel auch im Psalm 118, Vers 24, dieses ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Gott möchte, dass du in deiner Zeit Momente hast, in denen du dich freust, in denen es Dinge gibt, wo du sagst, gut, dass ich das gemacht habe. Ich kann mich darüber freuen oder ich kann mich darüber freuen, was jemand anders gemacht hat, was ich erlebe, über den Morgen, über die, ja, den Pulver oder den Puder, den wir heute Morgen sehen. Ich kann mich an Dingen freuen. Das möchte Gott. Und Gott hat so seine Zeit verbracht, indem er Dinge geschaffen hat und dann betrachtet hat und sich gefreut hat. Gott nimmt sich Zeit und er gönnt sich sogar am Ende einer Schaffensperiode einen ganzen Tag Ruhe. Und was meint ihr, wenn Gott Ruhe braucht, ist das wohl für uns auch gut? Könnte das ein Modell sein, nach dem wir leben können? Zu sagen, Gott, es gibt eine Periode des Arbeitens und eine des Ausruhens. Es ist nicht 7 Tage lang Arbeitstag, sondern es gibt auch einen Sonntag. Und der ist in unserer Gesellschaft zunehmend verloren gegangen. Es gibt so viele Sonntage, die gefüllt sind mit Aktivitäten, mit verkaufsoffene Sonntage, mit Dingen, die uns auch vielleicht zur Arbeit zwingen, wenn du Schichtdienst hast, wenn du dort arbeiten musst. Dann ist die Frage, wann kann dein Sonntag stattfinden? Wann kann dein Sabbat sein, an dem du dich ausruhst von deiner ganzen Arbeit? Und hier steht, dass Gott diesen siebten Tag besonders gesegnet hat. Der Tag der Ruhe war besonders gesegnet. Das heißt, wenn du einen Tag der Ruhe hast, an dem du dich mal ausrichtest auf Gott, sagst, heute nehme ich mir Zeit, mal mich mit Gott zu connecten, mit Gott zu verbinden, mit meinen Lieben zu verbinden, mit den Menschen um mich herum, dann legt Gott einen besonderen Segen darauf. Es ist ein gesegneter Tag und mach es doch zu deiner Gewohnheit, einen Tag des Segens zu erleben. Einen Tag zu erleben, wo du in den Gottesdienst gehst, wo du deinen Kindern zeigst, wie gut es ist, in den Gottesdienst zu gehen, wie wichtig das ist. Gewohnheiten helfen uns, Dinge für die Zukunft zu machen, auch wenn es mal ab und an nicht so gut läuft. Wenn wir mal keine Lust hätten. Wenn Gott uns das vormacht, wie viel mehr brauche ich das? Und für mich ist der Sonntag natürlich immer der Hauptarbeitstag. Manche sagen, Mensch, du hast ja sonntags nie Zeit. Ja, das ist mein Arbeitstag, aber glaubt mir, ich brauche noch einen Sonntag dann in der Woche, wo ich genau das tun kann, was ich dann vielleicht im Gottesdienst oder in der Zeit, wo ich diene, da wo viele Dinge laufen, nicht so gut machen kann. Und ich möchte uns drei Prinzipien mitgeben. Und diese Prinzipien sind auch Glaubensprinzipien. Und wir brauchen Prinzipien in unserem Leben, nach denen wir uns richten können, damit unser Leben ein Momentum hat, unser Leben gelingen kann, unser Leben nicht so daher plätschert. Und ganz besonders, wenn es um Zeit geht. Zeit und Geld sind ja oft die wertvollsten Dinge, die wir haben. Da sind wir sehr knauserig, sehr geizig, da gibt es kaum eine Möglichkeit, da was abzuknapsen. Und deshalb ist es umso wichtiger, damit gut zu haushalten. Und deshalb möchte ich uns ein erstes Prinzip nennen. Es ist besser, weniger von dem zu haben, das unwichtig ist, und mehr von den Dingen, die wirklich etwas bedeuten. Also wenn wir wenig Zeit haben, dann ist es doch gut, wenn wir wenige Dinge nur haben, die auch wenig bedeuten. Dann wollen wir doch die bedeutungsvollen Dinge hineinpacken in die Zeit. Wenn du glaubst, 10 Euro ist besser, ist gut, dann sind 20 Euro vielleicht besser. Wenn du glaubst, eine Urlaubsreise ist gut, dann sind 2 Urlaubsreisen vielleicht besser. Wenn du glaubst, eine Frau ist gut, dann sind 2 Frauen nicht besser. Nein. Aber es gibt Dinge, von denen möchten wir mehr haben. Da möchten wir mehr haben in unserem Leben, weil sie gut sind, weil sie uns gut tun. Alle haben 24 Stunden und die Frage ist, was machst du, was mache ich, was machen wir in diesen 24 Stunden am Tag? Die Bibel, sagte ich, ist voller Weisheit und im Prediger, das ist geschrieben von dem weisesten Mann, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, nach Jesus Christus, dem König Salomo, nämlich, der hat das geschrieben. Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Das ist ein Glaubensgrundsatz. Das ist ein Glaubensprinzip und besser, man hält sich dran. Besser, wir leben danach. Also weniger kann mehr sein. Die Dinge zu genießen, die du hast, die dir bedeutungsvoll sind. Ein zweiter Punkt, es ist besser, gemäß unserer Bestimmung zu leben, als nach Normalmaß. Was passiert, wenn wir einfach so vor uns hin leben und vielleicht so leben, wie viele Menschen um uns herum? Du hast deine Energie, du hast deine Kraft, deine Talente, deine Begabung, deine Zeit, dein Geld. Und dann ist das wie so eine Gießkanne und wir verteilen das auf alles Mögliche. Und am Ende sagen wir, es ist irgendwie so zerronnen. Ich weiß gar nicht, der Tag ist so dahin geplätschert. Ich weiß gar nicht, wo mein Geld geblieben ist. Ich habe gar keine Zeit für meine Familie, für meine Freunde, für dieses, für jenes. Und wir empfinden einen großen Mangel, obwohl die ganze Energie in den Tag hineingegangen ist. Wenn wir aber gemäß unserer Bestimmung leben, wenn du gemäß deiner Begabungen lebst, wirst du merken, dass Begabungen auf einmal etwas freisetzen. Dass wenn da etwas ist, wo wir unsere Energie hin fokussieren, auf eine bestimmte Sache oder vielleicht auf 2, 3 Dinge, das mag bei jedem unterschiedlich sein. Der eine kann vielleicht mehr Dinge unterstützen und der andere sagt, die eine Sache reicht mir. Wenn du da deine Lebensenergie hineingibst, deine Glaubensenergie und wenn wir sie vor allem nach oben richten, zu Gott, dann werden wir merken, dass es weitergeht, dass es nach vorne geht, dass wir Vortrieb haben, dass wir Antrieb haben. Gott hat uns eine Bestimmung gegeben. Und die oberste Bestimmung, die er für dich und für mich hat, ist, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis dieser göttlichen Wahrheiten kommen. Er will, dass wir das Leben empfangen aus Jesus Christus und es im Überfluss haben. Er will, dass wir Menschen sind, die sich Kinder Gottes nennen können. Die Kinder Gottes sind und die zu ihm gehören. Und dieser Weg zu dieser Beziehung mit Gott, der geht nicht über mehr Arbeit, der geht nicht über Religion, der geht nicht über lieb und nett sein, sondern über eine einzige Person. Und das ist Jesus Christus. Jesus ist das Zentrum. Er ist das Zentrum dieser Gemeinde. Alles dreht sich um das Anliegen von Jesus Christus. Er soll das Zentrum meines Lebens sein und er kann das Zentrum deines Lebens werden. Und Jesus ist der Weg in diese Beziehung mit Gott. Von Natur aus werden wir niemals eine Beziehung mit Gott haben können, denn die Bibel sagt, da ist eine Barriere, da ist eine Kluft zwischen Gott und uns, die sie Zielverfehlung nennt, Sünde. Und wir brauchen diese Brücke, Jesus Christus, hin zu Gott. Und deshalb sagt Jesus Christus von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kann zum Vater, zu Gott dem Vater kommen, als alleine durch mich. Und Gott hat einen Plan für dein Leben, wie dann dieses gemeinschaftliche Leben weitergeht, wie dein Leben, wie deine Zeit aussehen kann. Er hat einen Platz in der Familie Gottes für dich. Er hat Begabungen ausgeteilt an dich. Die Frage ist, bist du derjenige, der die Prioritäten deines Lebens festlegen möchte? Bist du derjenige, der entscheidet, ich lebe in meiner Bestimmung oder nicht? Oder entscheiden andere über dich? Wenn du nicht entscheidest über deine Zeit, du wirst merken, dass Menschen kommen, dass Dinge kommen, dass Umstände kommen, die über dich entscheiden werden. Deshalb die Prioritäten zu setzen, unsere Zeit bestmöglich in unsere Berufung zu investieren, das ist unsere Aufgabe. Uns die Gaben zu geben, die Möglichkeiten zu geben, auch wenn es nicht optimal läuft, wenn Dinge um uns herum schief gehen, das ist Gottes Sache. Da ist Gott dabei, seine Kraft, uns zu helfen. Und es ist besser, die richtigen Dinge zu erledigen und nicht noch mehr Dinge zu machen. Mach die richtigen Dinge und nicht einfach immer noch mehr. Immer noch mehr kann nicht funktionieren, das wissen wir. Ja, wenn dein Bankkonto 1.000 Euro hat, dann ist es bei 1.000 Euro erschöpft. Du kannst dann nochmal deinen Dispo nutzen, aber irgendwann ist Feierabend. Du kannst nicht beliebig viel machen. Mach mit den 1.000 Euro das Richtige. Gib es nicht für irgendetwas aus, was am Ende keinen Wert hat. Und das ist jedes Mal wie so auf einen Kompass zu schauen und zu schauen, wo zeigt die Nadel hin? Wo möchte Gott uns haben? Wo zeigt der Kompass für den heutigen Tag hin? Auf welche Menschen, auf welche Dinge zeigt der Kompass? Wo kann ich meine Talente, meine Begabungen, mein Vermögen, meine Ressourcen, egal was es ist, am besten einsetzen? Und da weiß ich, da gibt es Dinge, die hat Gott für mich vorgesehen und da gibt es Dinge, andere Dinge, die hat Gott für dich vorgesehen. Und diesem Lebensweg kann ich folgen oder ich kann ihn verlassen. Wenn ich diesem Lebensweg folge, dann führt er mich direkt in die Gegenwart Gottes. Direkt in die Kraft Gottes hinein, direkt in sein Erbe hinein, in seine wunderbaren Möglichkeiten hinein. Und dann stelle ich fest, ich habe 24 Stunden, ich habe nur begrenzte Möglichkeiten, aber da kommt was dazu. Da kommen unbegrenzte Möglichkeiten dazu aus der Kraft Gottes. Und das ist der Weg meines Lebens. Und ich darf dir sagen, dass wenn du so lebst, dann lebst du glücklich. Ich lebe mit sehr viel weniger Ressourcen als vorher, aber mit viel mehr Gewissheit, dass ich auf dem Weg Gottes bin und mit viel mehr Glück. Und weißt du, Glück stresst nicht. Wenn du glücklich bist, bist du in der Regel nicht gestresst. Das ist das Schöne. Wir dürfen glücklich sein. Wir dürfen Leidenschaft und Energie für die Sache Gottes haben, für die richtigen Dinge in deinem Leben. Und ich glaube nicht, dass ich dir sagen muss, was das Richtige ist. Meistens wissen wir das schon längst, die meisten von uns. Und wenn du es nicht weißt, dann kommt die große Frage an unseren Schöpfer, an Jesus: Herr, was soll ich tun? Was ist dein Platz für mein Leben? Und dieses Gebet ist gefährlich, denn Gott hört auf dieses Gebet und er zeigt dir, wo dein Platz ist. Hier auf dieser Erde dürfen wir ein Segen sein für andere. Und das begeistert mich. Ich darf mich fokussieren auf andere Menschen und darf sie segnen, darf für sie da sein. Und dann ist ja die Frage, was ist mit mir? Wenn ich mich auf andere fokussiere, was passiert denn mit meinem Leben? Mit dem Desaster, was zu Hause ist, mit diesem und mit jenem. Und die Bibel gibt uns auch hier einen sehr, sehr weisen Ratschlag. Wenn ihr für ihn, für Gott, für Jesus lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Matthäus 6, Vers 33. Wenn du dich zuerst nach dem Reich Gottes richtest, dich dorthin ausstreckst, zuerst um die Sache Gottes kümmerst, wirst du merken, dass Gott sich um dich kümmert. Sage ich jedem Menschen, der es hören will oder nicht hören will: Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und er kümmert sich um deine Angelegenheiten. Das ist das Prinzip Gottes. Es ist gut, wenn wir Glaubensprinzipien haben, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die vielleicht jemand nicht versteht, der Gott noch nicht nachfolgt, aber wo wir ihm zeigen können, dass das funktioniert, dass Gott treu ist, dass er zu seinem Wort steht. Meine ehemaligen Kollegen beobachten mein Leben immer noch sehr genau und sie sagen: Na, klappt es jetzt immer noch? Und wenn ich davon berichten kann, wie treu Gott ist, dann bewirkt das etwas in ihrem Leben. Weil die Treue Gottes etwas ist, die eigentlich jeder Mensch haben möchte. Die richtigen Dinge zu tun, darauf kommt es an. Und was sind die richtigen Dinge? Ich möchte uns noch zum Abschluss drei Dinge nennen, die am meisten bedeuten, die über allem stehen. Das erste ist Gott. Gott hat Bedeutung. Wenn er in deinem Leben keine Bedeutung hat, haben sollte, oder du sagst, das ist mir verloren gegangen, dann fehlt dir das Wichtigste. Es ist natürlich schwer, wenn man nicht weiß, wie schön was ist und man vermisst es eigentlich gar nicht, zu glauben, dass das gut ist. Und deshalb kann ich nur davon erzählen, wie gut Gott ist. Jesus hat einen Namen, der über alle Namen ist. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Er ist vor allem und alles geht zu ihm hin. Jesus ist die Nummer eins im ganzen Universum. Und sich an die Nummer eins zu halten, an das Wichtigste, ist gut für unser Leben, für mein Leben. Wenn etwas um mich herum in Bewegung gerät und mir Angst macht, dann ist er, Jesus, der Anker meines Lebens. Er ist der mir vergibt, wenn ich Dinge falsch mache. Er ist der Friede, der mein Leben sicher macht, der mir Sicherheit gibt, auch wenn um mich herum Unsicherheit ist. Menschen haben früher zu mir gesagt im Arbeitsumfeld: Herr Becker, Sie sind immer so ruhig und gelassen, auch wenn es drunter und drüber ging. Da kann ich sagen, ich habe in mir einen Frieden, der jetzt über dieser Situation steht, den ich nicht erst produzieren muss, wo ich nicht erst eine geistliche Übung machen muss, dass dieser Friede da ist, sondern dieser Friede kommt, weil ich diesen Frieden suche, weil ich diesen Gott suche, weil ich die Beziehung mit Jesus suche und sage: Herr, du hast gesagt, ich soll mich um deine Sache kümmern. Kümmere dich jetzt bitte um diese Sache, denn das kann ich nicht. Und das ist mein Lebensmotto, seit meinem 12. Lebensjahr. Kümmere dich zuerst um die Sache Gottes und er kümmert sich um mich. Auch du kannst sagen, Jesus, sei mein Herr. In Philipper 2, Vers 9 bis 11 heißt es, darum hat Gott ihn, diesen Jesus, erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Wollen wir das mal zusammen sagen? Jesus Christus ist der Herr. Das hat Bedeutung. Kümmere dich zuerst um die Sache Gottes. Aber das Weltall ist nicht nur von Gott erfüllt, sondern er hat gewollt, dass Menschen da sind. Und deswegen haben Menschen Bedeutung. Jeder Mensch lebt ewig. Viele glauben, dass sie mit ihrer Feuerbestattung oder mit irgendeinem Ableben von dieser Erde die Zeit hier hinter sich haben. Ja, die Zeit auf der Erde ist sehr begrenzt. Für manche sehr kurz, für manche etwas länger, aber im Verhältnis zur Ewigkeit sehr, sehr kurz. Und wir leben ewig. Und deshalb sind Menschen wichtig. Jeder Mensch ist ein Ewigkeitswesen. Es geht nicht nur um den Moment, sondern es geht um die Ewigkeit für jeden von uns. Und deshalb wollen wir für Gott leben, das ist das Motto unserer Gemeinde, für Menschen leben. Und Menschen sitzen hier, das ist unsere Gemeinde, das sind unsere Geschwister, die zur Familie Gottes gehören. Und es sind die Menschen, die noch nicht da sind, die wir gerne dabei hätten. Und es ist unsere Stadt, deshalb wollen wir für Gott, für Menschen und unsere Stadt leben. Und ich möchte dich ermutigen, gerade jetzt, in diesen Vorweihnachtstagen dich in Menschen zu investieren. Denn Menschen zählen. Menschen sind wichtig. Es gibt fast nichts Wichtigeres, was wir tun können, als unsere Zeit in Menschen zu investieren. Weil wenn wir den Menschen etwas Gutes tun, sagt die Bibel, dann tun wir Jesus etwas Gutes. Wenn wir auf dieser Erde jemandem ein Stück Brot geben, dann geben wir dem lebendigen Gott ein Stück Brot. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in Menschen investieren. Sowohl der 17. Dezember ist eine großartige Möglichkeit, deine Freunde mitzubringen. Menschen, die dir was bedeuten, in die du dich jetzt noch investieren kannst, was Gutes tun kannst, sie einladen kannst, mit ihnen was unternehmen kannst und sagst, da gibt es einen Gottesdienst, da geht es um Hoffnung. Willst du nicht mit dabei sein? Mir hat das so viel Hoffnung gegeben, diesem Jesus nachzufolgen und du kannst etwas darüber hören. Und auch natürlich am Heiligabend eine großartige Gelegenheit, Menschen mitzubringen an zwei Gottesdiensten, die wir dort haben. Und wir erleben Menschen und wir leben mit Menschen in kleinen Gruppen. Kleingruppen sind der Ort, wo wir eine ganz enge Beziehung leben. Einige kennen mich aus Kleingruppen und ich kenne andere aus Kleingruppen. Und wir hätten uns nie so gut kennengelernt, wenn wir nicht diese kleine Gruppe hätten. Und deshalb möchte ich dich auch ermutigen, geh in eine Kleingruppe, lass dich verändern, investiere dich in andere, nutze diese Zeit, die Vorweihnachtszeit, um dich in Menschen zu investieren. Das hat Bedeutung. Und der letzte Punkt ist, man kann es vielleicht schon ahnen aus dem, was ich gesagt habe, die Ewigkeit hat Bedeutung. Denn Gottes Zeitvorstellung ist nicht 30 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Gottes Zeitmaß ist die Ewigkeit. Er war schon immer und er wird auch immer sein. Für ihn gibt es keine Beschränkung. Und er lädt uns ein, den Rest der vor uns liegenden Zeit, die niemals mehr aufhört, in seiner Gegenwart zu verbringen. Alles, was wir tun, wird einmal in der Ewigkeit Gottes ankommen. Gutes wie weniger Gutes. Und die Bibel sagt, es wird einen Test geben, was Bestand hat und was nicht Bestand haben wird. Und eine große Frage wird immer sein, was hast du und was habe ich mit der Zeit gemacht, die Gott uns geschenkt hat? Jeder von uns bekommt 24 Stunden geschenkt, jeden Tag, solange wir auf dieser Erde leben. Gott ist so gerecht, er beschenkt uns alle gleich. Die Reichen wie die Armen, diejenigen, die in Deutschland leben, wie die, die in einem Land leben, wo wir vielleicht nicht so gerne wären, die, die jung sind oder die, die alt sind. Wir alle haben 24 Stunden. Und die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Geschenk um? Habe ich meine Agenda geplant oder gibt es da eine Agenda, die sich auch an der Ewigkeit ausrichtet und die die Möglichkeit gibt zu sagen, ich investiere mich in Menschen und die Ewigkeit lebt in diesen Menschen weiter. Jedem, dem ich helfen konnte oder in Zukunft noch helfen kann, Jesus kennenzulernen, ist jemand, in dem ich etwas investiert habe, das ewig weiterlebt. Jeden Leiter, dem ich helfe, seinen Dienst besser zu tun und wieder andere anzuleiten, ist eine Investition in die Ewigkeit. In jeden Menschen, in den ich mich investiere, bedeutet, ich investiere meine Zeit in die Ewigkeit. Und deshalb sagt uns die Bibel, mach uns doch bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Psalm 90, Vers 2. Und aus dieser Perspektive der Ewigkeit, zu sagen, das ist hier vielleicht ein kurzes Leben, auf jeden Fall kurz im Vergleich zu der Ewigkeit. Das ist wie ein Punkt, was wir hier leben. Ein kleiner Punkt. Und die Ewigkeit ist eine Linie, die niemals aufhört. Unser Leben hier ist nur ein Hauch, sagt das Wort Gottes. Aber wenn du diese Perspektive mal hast, kannst du vielleicht auch dein Leben gelassener leben und sagen, ich muss nicht jeden Tag verbissen irgendeine Sache machen, sondern ich darf mir auch Zeit nehmen, so wie Gott sich Zeit nimmt, mir Erholung zu gönnen, Zeit für meine Lieben, Zeit für Menschen, Zeit für Gott, Zeit für Dinge, die mir Spaß machen. Und du wirst merken, dass du mehr Energie für die anderen Alltagsaufgaben bekommst. Dein Leben bekommt nicht mehr Bedeutung, wenn du mehr kaufst. Das möchte uns in der Vorweihnachtszeit besonders die gesamte Industrie weismachen. Kaufe mehr und dein Glück steigt rapide an. Haben wir vielleicht schon oft ausprobiert und haben gemerkt, ja, das sind kurze Momente, kurze Ausschüttung von irgendwelchen Glückshormonen, aber danach kommt das leere Bankkonto und da ist die Freude dann nicht mehr so groß. Gelassenheit bedeutet nicht, untätig zu sein. Einfach irgendwie die Dinge nur laufen zu lassen und zu sagen, naja, ich lebe dann mal so in den Tag hinein. Sondern Gelassenheit ist eine Freiheit, die du leben kannst, wo du bestimmst, wie deine Zeit abläuft und nicht die Zeit dich zu ihrem Sklaven macht. Wo du die Prioritäten gesetzt hast und sagst, ich weiß, dass mein Leben kurz ist und ich will das Beste für mein Leben und für das Leben der Menschen, die um mich herum sind. Da sind wir bei unserem Besten. Das bedeutet nicht, dass du mehr tun musst, sondern tu die richtigen Dinge. Setze Prioritäten. Lass nicht andere über deine wertvolle Zeit bestimmen. Die Zeit, die verstrichen ist, holen wir nicht mehr wieder. Aber die Zeit, die vor uns liegt, die können wir beeinflussen. Da können wir etwas mitmachen. Andreas, wärst du so nett und würdest kurz zum Klavier kommen? Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mit uns zu beten. Und dich fragen, was machst du aus deiner Zeit? Was hast du vor, in der nächsten Zeit zu machen? Jesus selber lädt uns ein in Matthäus 11 und er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Kommt zu mir, sagt Jesus heute. Komm zu mir, wenn du dich abmühst, wenn du gestresst bist, wenn du dich unfähig fühlst, dein Ziel zu erreichen. Egal, ob es ein selbstgesetztes Ziel ist oder ein Ziel, wovon du weißt, dass das Gottes Ziel ist. Wenn dir die Dinge zu viel werden, wenn die Luft raus ist aus deinem Alltag und du die Folgen spürst deines eigenen Weges und deiner Überforderung, dann öffnet Jesus heute die Arme für dich und für mich und er sagt, komm, komm zu mir. Ich will dir helfen, deine Zeit besser einzuteilen. Und er sagt, lernt von mir. Denn Gott ist das große Vorbild im Umgang mit der Zeit. Auch Jesus war ein großes Vorbild darin. Er tat immer den Willen seines Vaters und hat dadurch eine ganze Menschheit gerettet. Er hat sich den Einzelnen der damaligen Zeit zugewandt. Und auch heute wendet er sich Menschen in Liebe und in Fürsorge zu. Das ist Gott. Gott ist nicht der böse Gott, der den Finger hebt und über dich schimpft, wenn du Dinge falsch machst, sondern er sagt, gib mir deine Fehler und ich will sie vergeben. Gib mir dein Versagen und ich will es umwandeln in etwas, das Erfolg bringt, das positiv ist. Er kann aus den Dingen, die uns nicht gelingen, etwas machen mit seiner Kraft, wo Gelingen drin ist. Und ich möchte für alle diejenigen beten, die sagen, das spricht mich an. Ich merke, dass ich hier ein Defizit in meinem Leben habe. Aber ich möchte heute die Entscheidung treffen, meine Prioritäten meines Lebens neu zu setzen und zu sagen, ja Herr, ich will, dass du der Herr über meine Zeit bist und dass ich selber über meine Zeit bestimme und nicht irgendwelche anderen. Und wenn du sagst, das ist gut, das will ich tun, ich nehme das Angebot von Jesus an, dann darfst du einfach jetzt aufstehen und ich möchte für uns gemeinsam beten. Ich möchte ein Gebet sprechen, du musst nicht nach vorne kommen oder irgendetwas Besonderes tun. Herr Jesus, ich weiß, dass es oft so schwer ist, an jedem Tag so wieder neu fokussiert zu sein, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Aber danke, dass du uns aufgerufen hast, das zur Gewohnheit zu machen, zu einem wichtigen Punkt, zu einem Glaubensprinzip in unserem Leben, uns auszurichten nach dir, zu den wichtigen Dingen. Und hier sind Menschen, die aufgestanden sind, die sagen, ich will das. Und ich weiß, dass wir schwache Menschen sind, dass wir Versager sind, aber du gibst Gelingen. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dafür danke ich dir. Danke dir für deine Kraft, für deinen Frieden, für deine Energie, Herr Jesus, deine Lebensenergie, deine Lebenskraft, auch deine Vergebung, die sich ergießt hier über die ganze Gemeinde und auch über die Menschen, die aus dem Internet zuhören. Danke, mein Gott, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Ich preise dich für diesen Tag, den du gemacht hast. Und wenn du hier bist, und sagst, ich habe keine Beziehung zu diesem Gott. Oder wenn du von zu Hause zuschaust und du brichst unter dieser Schuld deines Lebens zusammen, dann lass uns doch jetzt gerade ein Gebet beten. Gemeinsam, auch für diejenigen, die das hier in diesem Raum betrifft oder die zu Hause sind. Wir wollen ein Gebet beten, was Veränderung bewirkt. Ich bete es einfach kurz vor und wir dürfen es gerne gemeinsam mitbeten. Auch wenn du das schon gebetet hast, das Gebet, dann bete es mit als Unterstützung für diejenigen, die das heute Morgen das erste Mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich gebe dir mein Leben. Bitte reinige mich von aller Schuld. Komm und lebe in mir. Verändere mich. ich will für dich leben. Amen. Amen.